MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Laien und Bischöfe, die miteinander über die Zukunft der katholischen Kirche sprechen, sich austauschen, miteinander reden, ringen und Entscheidungen treffen. Vor ein paar Jahren kaum vorstellbar, doch verändert hat das der synodale Weg. Derzeit findet die vorerst letzte Versammlung in Stuttgart statt.
2019 hat der Reformprozess in der katholischen Kirche begonnen. Er war die Reaktion auf die MHG-Missbrauchsstudie, die vorher veröffentlicht wurde. Ziel des Prozesses, Strukturen zu verändern, die Missbrauch begünstigen. Konstantin Bischof, Pastoralreferent aus München, ist einer von 230 Synodalen.
Der größte Erfolg des synodalen Weges für mich ist, dass es Synodalität jetzt gibt. Dass eigentlich den allermeisten klar ist, dass Entscheidungen immer dann besser sind, wenn sie gemeinsam getroffen werden. Dass das berühmte, wir reden alle mal und am Ende entscheidet einer, natürlich nicht gänzlich vermeidbar ist, aber eigentlich von der Haltung her der Vergangenheit angehört. Weil jede Entscheidung, die gemeinsam getroffen ist und sei es nach hartem Irren und Wirren, immer die bessere Entscheidung ist.
In den vergangenen Jahren sind insgesamt 16 Texte verabschiedet worden. Da wurde sich für die Öffnung des Zölibats ausgesprochen, Homosexualität neu bewertet und sich für mehr Mitsprache von Frauen in der katholischen Kirche eingesetzt. Die Texte, die werden in anderen Ländern positiv bewertet, berichtet Viola Kohlberger. Die Synodale beurteilt die Umsetzung in Deutschland allerdings negativ.
Viele Sachen, die wir beschlossen haben, die können die Diözesanbischöfe einfach schon vor Ort in ihren Diözesen umsetzen. Beispielsweise beim Thema Macht- und Gewaltenteilung. Ne? Also da muss Rom nichts sagen. Da muss es kein Go geben, kein extra Okay. Die können das einfach machen und das passiert nicht. Das ist schade.
Und für Pastoralreferent Konstantin Bischof ist beim Prozess in den Jahren eins auf der Strecke geblieben, die Kommunikation.
Sowohl innerhalb der Synodalversammlung, dass man sich sehr schnell gegenseitig irgendwie das Katholischsein abgesprochen hat, aber auch, dass wir die Kommunikation in die Breite nicht geschafft haben. Die vielen beschlossenen Grundtexte sind nicht anständig außerhalb von Fachkreisen wahrgenommen worden und das ist ein großes Defizit.
Die Zukunft, die bietet Chancen, das zu ändern. Denn der synodale Weg ist zwar vorerst beendet, doch es soll eine Synodalkonferenz geben. Dort soll weiter an den Themen Macht- und Gewaltenteilung, priesterliche Lebensform, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche sowie Sexualmoral gearbeitet werden. Viola Kohlberger gehört mit 33 Jahren zu den jüngeren Synodalen. Sie wünscht sich daher,
dass zukünftig weiter junge Menschen mitsprechen. Ich setze mich dafür ein, dass es eine Quotierung gibt für junge Menschen, dass junge Menschen weiterhin ihre Ideen einbringen.
Am Samstag wird entschieden, wer an der Synodalkonferenz mitwirken soll. Neben Bischöfen und Vertretern des Zentralrats der Katholiken werden deshalb auch weitere Gläubige gewählt.
Sie hören hier MKR, das Kirchenradio, Ihr Lieblingsradio. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ja, heute wollen wir Ihnen mal einen Mann vorstellen, der eine, ich würde mal behaupten, ziemlich ungewöhnliche Idee groß gemacht hat. Und zwar Promis und ihr Glaube. Markus Kursian, so heißt der Mann, ist Initiator und Chefredakteur der Plattform promisglauben.de und jetzt hier bei mir im Studio. Servus Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Ivo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Markus, gleich mal vorweg, erzähl uns doch mal bitte, was ist Promis Glauben genau?
Ja, Promis Glauben ist ein multimediales Projekt, vor allem eine Online-Plattform, eine Homepage promisglauben.de, wo wir täglich über einen Prominenten, der sich aktuell zum Glauben äußert, berichten. Mhm. Zudem haben wir einen YouTube-Kanal. Wir sind auf Social Media, Facebook, Instagram aktiv. Es ist auch ein Bildungsprojekt. Wir haben eine Schulausstellung. Und seit neuestens gibt es eine Lernplattform, auf der wir ja zu unseren Interviews, die wir führen, Unterrichtsmaterial für den Religionsunterricht entwickeln.
Okay, cool. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Erstmal, wie kamst du überhaupt auf die Idee, Promis glauben?
Du, das ist jetzt 15 Jahre her.
Okay.
Da wurde mal Borussia Dortmund noch deutscher Meister und Jürgen Klopp war Trainer. Und da gab es eine Bildschlagzeile, der Jürgen Klopp, der Meistertyp, darum stehen alle auf diesen Mann, cool, klug, gläubig. Und dann habe ich gedacht, der gläubig, habe danach recherchiert und bin damit in den Unterricht und habe gemerkt, welche Reaktionen das hervorruft. Und daraufhin kam mir die Idee, wo ich gemerkt habe, da ist einfach mal ein Zugang da, um über den Glauben, über grundsätzliche Werte, über existenzielle Fragen zu sprechen, mal zu googeln, wie viele Prominente so vielleicht gläubig sind. Mhm. Und ich war überrascht. Also ich habe gedacht, das ist medial ein Thema, das total untergeht. Weil das sind damals schon mehr gewesen, als man vermutet hat. Und heute hat das ja die Gesellschaft wieder erreicht.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Wie hat sich denn das Ganze entwickelt?
Ja, also erstmal habe ich dann begonnen zu recherchieren, habe dann eine Ausstellung entwickelt. Mhm. Und zusammen mit dem katholischen Schulkommissariat, so heißt das, haben wir einen Ordner für die Schule entwickelt. Ja, für den Religionsunterricht, ja, und dann eine Ausstellung dazu entwickelt.
Okay.
Irgendwann kamen dann Schüler und sagten, na, Kusian, Ausstellung, die ist ganz nett, aber irgendwie langweilig. Das muss medialer werden. Ja. Ja. Und haben mir dann gesagt, da braucht es eine Homepage, da braucht es Social Media. Kennen Sie nicht da Leute? Und dann habe ich in meiner Kirchengemeinde einen richtig guten Kumpel, Top-ITler. Und er sagt, ich kann schon eine Homepage bauen. Bring mir mal den Schüler. Und so ist es nach und nach gewachsen.
Wie wählt ihr denn die Promis aus, die bei euch vorkommen? Gibt es da bestimmte Kategorien oder bestimmte Vorstellungen oder?
Alle Bereiche, also wirklich vom Sport über die Musik, Wissenschaft, Wirtschaft. Ich bin Wirtschaftslehrer, interessiert mich natürlich auch. Mhm. Wir durchforsten einfach die tagesaktuellen Medien. Dann kriegen wir mittlerweile auch viel von Leuten, die lesen, ja. E-Mails. Hey, kennt ihr den? Berichtet mal darüber. Wir haben einen im Team, der ist mit der NFL total verbandelt. Mhm. Kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Ja.
Da kriegen wir einfach Tipps von außerhalb.
Also grundsätzlich für mich... du sagst, ihr sucht euch auf Webseiten, sucht ihr Interviews raus. Trefft ihr dann auch persönlich Menschen oder sprecht ihr persönlich mit Promis oder?
Das hat sich dann entwickelt, also so im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Ja, jetzt machen wir die Videos auch für diese Lernplattform. Da sind die jetzt schon, wenn man sich das anschaut, sehr gut produziert. Mhm. Und ja, wir über Kontakte läuft das. Ja, also dass dann auf einmal jemand auf uns zukommt und sagt, kennt ihr den? Der würde das machen. Ja, mhm. Oder jetzt aktuell haben wir ein Interview mit Markus Blume gemacht, einem bayerischen Wissenschaftsminister. Den habe ich auf dem Truderinger Wiesenanstich getroffen und dann habe ich ihm kurz davon geschildert und dann gibt er mir die Hand und sagt, das mache ich.
Ja, super.
So läuft das im Moment.
Was macht denn das Projekt besonders für Menschen, die sich vielleicht selbst mit Glaubensfragen ringen?
Ich sag mal so, also das Projekt ist ja dazu da, dass wir erstmal einen Dialog erzeugen. Also mhm. dass sich Menschen an Aussagen reiben, vielleicht identifizieren mit Aussagen, dass es spannend wird. Dass sie anfangen, drüber nachzudenken. Zum Beispiel auch, wenn jemand kritisch ist, warum denken die jetzt anders als ich?
Mhm.
Ja, warum ist das für den relevant, dass er eine persönliche, ich sag's jetzt mal sehr klar, dass der aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus heraus sein Leben gestaltet? Wie ist denn sowas möglich? Also, dass Fragen entstehen,
ja.
Dass auch durchaus kritisch, ja, mhm. dass man sich dann reibt. Lady Gaga ist ja zum Beispiel jemand, wenn diejenige sagt, die Eucharistie ist für mich von Bedeutung, ja, dann entsteht vielleicht bei jungen Menschen, die von Kirche ganz weit weg sind, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Eucharistie?
Ja, absolut.
Und so, das ist eigentlich das, was wir erzielen wollen.
Gibt es jemanden oder gibt es eine Persönlichkeit, die du sagst, die möchte ich gern persönlich kennenlernen oder treffen oder die war mir ganz wichtig für mein Portal Promis Glauben?
Ja, also begonnen war Jürgen Klopp.
Mhm.
Also das wäre natürlich mega, weil über ihn die Idee entstand und er weiß es, glaube ich, gar nicht. Und wer mir aktuell, wen ich total spannend finde und wirklich als Vorbilder sehe, ja, das ist die Familie Zarella, wo man einfach sieht, wie so ganz natürlich, ja, wenn Leute ihren Glauben leben, dass die das auch ausstrahlen. Das wären spannende Persönlichkeiten.
Also einfach mal bei promis.de vorbeischauen und sich inspirieren lassen. Das Ganze gibt's auf vielen Social Media Channels, also ich sage jetzt Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Und natürlich als eigene Homepage, wie schon eben gesagt, promisglauben.de. Danke dir, Markus. Sie und das MKR, das Kirchenradio. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ja, Journalismus will gelernt sein. Da geht es um Sorgfaltspflichten oder wie ein Redakteur verständlich Nachrichten schreibt. Der journalistische Nachwuchs lernt das und noch viel mehr meistens ja in einem Volontariat. Und ein solches bietet auch unser katholisches Medienhaus der St. Michaelsbund an, zu dem natürlich auch das MKR gehört. Zuständig für die Ausbildung bei uns ist mein Kollege Alois Bild, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Alois, wie lange dauert denn so ein Volontariat beim St. Michaelsbund?
Die Regelzeit beträgt 2 Jahre, das ist aber nicht nur beim St. Michaelsbund so, sondern gilt allgemein für alle Redaktionen.
die Volontäre ausbilden.
Aber der St. Michaelsbund unterscheidet sich dann doch wieder von anderen Ausbildungsredaktionen.
Das ist richtig. Unser katholisches Medienhaus hat eine Besonderheit. Wir haben alle Mediengattungen. Es gibt ein eigenes Radio, das MKR, da werden kurze und lange Audiobeiträge produziert, zum Beispiel auch der Podcast mit Pfarrer Schießler. Wir sind aber ebenso online sehr aktiv, betreiben verschiedene Internetseiten und Social-Media-Auftritte. Wir haben ein Printprodukt, das Magazin Innehalten, und eine Fernsehredaktion, die Beiträge für verschiedene private TV-Sender in Bayern produziert.
Also ein komplettes Programm.
Tatsächlich lernen Volontäre bei uns alle Mediengattungen kennen und können so früh herausfinden, wo sie ihre besonderen Stärken haben. Und es kann sich an dieser sogenannten crossmedialen Ausbildung auch keiner vorbeimogeln. Da sind wir streng. Man muss beim MKR genauso wie beim Magazin Innehalten mitgearbeitet haben.
Wir haben für diese Ausbildung ja auch einen Partner.
Ja, wir kooperieren mit der katholischen Journalistenschule IFP hier in München. Dort sind die Volontäre mehrere Wochen für unterschiedliche Kurse. Da geht es etwa um Faktenchecks, Rechtsfragen oder wie man einen Kommentar schreibt. Und in dieser Kooperation ist auch festgelegt, dass die Ausbildungsredaktion, also wir, die Volontäre 3 Monate für Praktika freistellen. Die sind dann ein paar Wochen bei einer Lokalzeitung, aber auch in der Süddeutschen Zeitung oder beim ZDF. Das ist sehr vielfältig.
Okay, das klingt auch sehr, sehr vielfältig. Ja. Wie läuft denn die Bewerbung ab?
Die läuft noch bis zum 1. März und zwar über unseren Partner, das IFP. Da ist es am einfachsten, auf die Homepage zu klicken. Die Adresse lautet journalistenschule-ifp.de. Und bei der Bewerbung können Interessenten auch gleich eine Wunschredaktion angeben. Also zum Beispiel den St. Michaelsbund.
Okay, was wird denn mit den Volontären nach dem Volontariat?
Die meisten bleiben natürlich in der Medienbranche. Eine unserer ehemaligen Volontärinnen ist heute TV-Korrespondentin in China. Ein anderer ist ein bekannter Radio- und Fernsehmoderator geworden. Wir haben aber auch Absolventen, die Öffentlichkeitsarbeit für eine große Bank machen. Ein anderer ist Journalistikdozent an einer englischen Universität. Und andere sind freiberuflich aktiv, machen zum Beispiel Podcasts für Institutionen und Firmen. Und viele sind auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der ARD gelandet.
Also, wer sich für Journalismus interessiert, liegt hier bei uns beim St. Michaelsbund, damit auch beim MKR nicht verkehrt. Vielen Dank, lieber Alice, für diese Informationen. Ja, und hier nochmal die Adresse für Ihre Bewerbungen, journalistenschule-ifp.de. Klicken Sie rein und bewerben Sie sich doch gern. Mittlerweile zum 3. Mal vergibt unser katholisches Medienhaus, der St. Michaelsbund, das Georg-Walser-Stipendium, benannt nach unserem 2020 verstorbenen Kollegen und Journalisten, der sich unter anderem für vergessene Gegner des Nationalsozialismus engagiert hat. Gewonnen haben 2025 gleich 2 Journalistinnen, nämlich Eileen Kelpe und Katharina Zöpfel. Sie haben sich auf Spurensuche begeben und haben ihr Projekt Stimmen aus der NS-Todeszelle genannt, so Eileen Kelpe.
Das erste Mal mit der Thematik der Abschiedsbriefe während der NS-Zeit bin ich tatsächlich über einen Film gekommen, ein sehr bekannter Film, In Liebe Eure Hilde von Andreas Dresen. Und dieser Film hat mich sehr emotional berührt und dann habe ich in der Berichterstattung gesehen, dass es dieses Projekt gibt von den Arosen-Archives, dass da Abschiedsbriefe zugestellt werden sollen mit Hilfe von Ehrenamtlichen. Und dann habe ich mich weiter eingelesen, bin ins Gespräch gekommen mit Katharina und so hat es eigentlich angefangen, also einfach mit dieser Thematik in Berührung zu kommen.
Bei diesem Projekt der Arolsen-Archive wird versucht, Nachfahren der Opfer des NS-Regimes zu finden. Die Todgeweihten im Gefängnis Stadelheim schrieben Abschiedsbriefe an ihre Liebsten, die aber zum Teil nicht zugestellt wurden. Katharina Zöpfel ist Dozentin an der Uni Eichstätt und will wissen, was sind die Folgen dieser Aktion?
Jetzt werden diese Briefe öffentlich gemacht und uns interessiert, was bedeutet das, dass diese Stimmen, die eben in der Vergangenheit kein Gehör gefunden haben, jetzt ankommen bei den Hinterbliebenen? Was bedeutet das für die Familiengeschichten? Was bedeutet das auch für uns konkret, wenn diese Geschichten jetzt erzählt werden? Und was bedeutet das auch für die Erinnerungskultur und für die Art und Weise, wie wir über diese schreckliche Zeit nachdenken und wie wir diese Zeit interpretieren?
Mit ihrem philosophischen Ansatz will Katharina Zöpfel zeigen, diese Briefe können Zugänge sein, wie wir über unsere Vergangenheit nachdenken. Und sie machen deutlich, was ist wichtig vor dem Tod, was teilen Menschen ihren Liebsten mit.
Auf der anderen Seite möchte ich das didaktisch gerne umsetzen. Ich bin in Eichstätt ja mit zuständig für den Lehramtsstudiengang. Das bedeutet, wir bilden künftige Philosophie- und EthiklehrerInnen aus. Und da möchte ich dieses Projekt gerne einbinden in die Lehramtsausbildung und eventuell auch mit SchülerInnen zusammenarbeiten, das in den Unterricht einbinden. Denn ich denke, anhand von diesen Einzelgeschichten kann man sehr gut mit sowohl Studierenden als auch SchülerInnen auch über das Thema Erinnerungskultur sprechen.
Zuerst aber werden die beiden Journalistinnen so viel Informationen wie möglich sammeln. Zum Beispiel in den Münchner Archiven.
Dann natürlich Stadelheim, der Ort des Geschehens, auch wenn man da heute nicht mehr viel sehen kann, aber es ist halt dort passiert. Im Perlacher Forst, da sind Hingerichtete bestattet worden. Also diese Orte wollen wir einfach sehen und einfach auch nachspüren und erleben. Und wir möchten natürlich auch mit Menschen sprechen, also mit Historikerinnen, möglichst auch mit Angehörigen, die vielleicht einen Brief bekommen, mit Ehrenamtlichen, die da recherchieren. Also mit dem wollen wir auch reden und diese unterschiedlichen Perspektiven einfangen.
Für Eileen Kelpe und Katharina Zöpfel ist das Stipendium eine Bestätigung, dass ihr Thema eine Bedeutung für die Erinnerungskultur hat und ein Zeichen der Wertschätzung.
Das Stipendium ist für uns einfach eine großartige Unterstützung, diesen Stimmen Gehör zu geben und auch dieses Projekt wirklich ernsthaft voranzutreiben und nicht nur nebenbei. Deswegen ist es nicht nur eine ideelle Wertschätzung, sondern natürlich auch die finanzielle Grundlage dafür, dass wir uns Zeit dafür nehmen können und das umsetzen können.
Was aus den Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit wird, ist noch offen. Auf alle Fälle wollen die beiden Journalistinnen es einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Paul Hasel für das MKR.
Ja, die einen lieben ihn, andere dagegen können mit Fasching so gar nichts anfangen. Egal wie, so langsam geht's auch in München mit Bällen und Veranstaltungen los. Das bedeutet natürlich auch, es wird Zeit, über das perfekte Kostüm nachzudenken.
Ich gehe als König der Schmetterlinge. Das ist ein Meme. Ja, ist so ein Partnerkostüm. Meine Freundin geht als Motte.
Ich habe einen Spezl und wir sind große Kevin-Allein-zu-Haus-Fans. Ich schaue ein bisschen aus wie Marv und er ein bisschen wie Harry und das wäre unsere nächste Idee gewesen. Mal schauen, ob es dieses Jahr was wird.
Ich werde mit meinem Partner auf eine Party gehen. Und ich werde mich als Tinkerbell verkleiden und er als Peter Pan.
Also ich gehe wahrscheinlich auf einen Faschingsumzug hier in München. Ich gehe tatsächlich nicht verkleidet, dafür bin ich jetzt zu alt.
Eine Frage, die uns vom MKR auch immer wieder gestellt wird, ist, was hält da eigentlich die Kirche davon? Ja, die gebe ich jetzt mal weiter an meine Kollegin Linda Burkhardt.
Wenn sich jemand gut mit dem Thema Fasching auskennt, dann sind das wohl die Rheinländer. Stefan Maria Huppertz ist Pfarrer in München, aber Jeck im Herzen.
Ich habe einen rheinischen Migrationshintergrund. Und bin also mit Karneval, wie es bei uns heißt, aufgewachsen. Meine Heimatpfarrei hat jetzt seit 2x11 Jahren sogar einen eigenen Karnevalsverein, die Karnevalsgesellschaft Blau-Gelb St. Marien Oberhausen e.V. Also ich weiß, was das ist und ich kann es auch.
Und auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde, Fasching und Kirche, das passt perfekt zusammen. Mehr sogar.
Ja, ich würde sagen, wir haben es erfunden. Karneval, Fasching ist ja eine urkirchliche Geschichte, dass man vor der Fastenzeit nochmal richtig aufdreht, nochmal die Vorräte plündert und dann in eine sehr reduzierte Zeit geht, um dann an Ostern wieder richtig aufdrehen zu können. Sehr gesunde Angelegenheit.
Aber beim Aufdrehen heißt es, ich achte nicht nur auf meinen Spaß, sondern auch auf andere, sagt Pfarrer Huppertz.
Freude, Spaß, bei uns im Rheinland sagt man auch, wir haben Spaß an der Freude, endet da, wo Grenzen anderer Menschen verletzt werden, wo es in der Sprache, im Auftreten, wie auch immer, irgendwie übergriffig wird. Aber da sind die Leitplanken so weit voneinander entfernt, dass dazwischen ganz viel Raum ist, um eine richtig gute, entspannte, lustige Zeit zu haben.
Und genau darum geht es doch jetzt an Fasching.
Vielen Dank, Linda. Ja, und jetzt wollen wir von Ihnen wissen, wie und wo Sie Fasching feiern. Und wir freuen uns natürlich auch über tolle Last-Minute-Kostüme, die Ihnen. Gerne als Bild, aber auch als Sprach- oder Textnachricht. Die Nummer dürften Sie vielleicht schon kennen. 089-23-22-5555. Ich wiederhole nochmal 089 für München und dann die 2322 und viermal die 5. Das geht als WhatsApp-Sprachnachricht oder auch als Textnachricht. Wir freuen uns über Ihre Nachricht, auch auf Ihre Kostümidee. Vor gut 10 Jahren ist die Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si erschienen. Der inzwischen verstorbene Papst Franziskus hat darin seine Sorge um die Zukunft unseres Planeten beschrieben und sich damit weltweit Gehör verschafft. Auch heute noch hat Laudato Si Strahlkraft. Gerade in der Kirche wirkt das Schreiben weiter, etwa in der Bildungsarbeit und konkreten Projekten vor Ort. Fakt ist aber auch, Umwelt- und Klimaschutz spielen vielerorts nicht mehr eine so große Rolle wie früher. Was bleibt also insgesamt von Laudato Si? Das wollte mein Kollege Paul Hasel vom christlichen Sozialethiker Markus Vogt wissen.
Als Papst Franziskus im Jahr 2015 Laudato Si veröffentlicht hat, war das für viele ein echter Paukenschlag. Zum ersten Mal standen die Themen Ökologie und Klimaschutz umfassend im Mittelpunkt eines päpstlichen Schreibens. Für den Münchner Sozialethiker Markus Vogt war die Enzyklika vor allem eines: ein lange erwarteter Durchbruch.
Meine erste Reaktion war: endlich! Nachdem wir eigentlich schon 20 Jahre darauf gewartet hatten, darauf hingearbeitet hatten, immer wieder kam dann doch nichts. Und das war schon irgendwie eine Erlösung und auch eine Überraschung, dass es dann so klar kam, so deutliche Worte. Das war ein packender Text. Ich hatte gleich den Eindruck, das ist ein mitreißender Text, ein gelungener Text.
Was viele damals angesprochen hat, war nicht nur der Inhalt, sondern auch die Sprache. Laudato Si ist kein düsteres Trostszenario, sondern verbindet klare Kritik mit Hoffnung. Franziskus spricht von der Schönheit der Schöpfung, aber auch davon, wo wir Menschen sie massiv beschädigen, erklärt Vogt. Dabei macht er deutlich, Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit gehören zusammen. Der Schrei der Erde und der Schrei der Armen seien zwei Seiten derselben Medaille. Und genau da sieht Vogt eine der großen Stärken der Enzyklika.
Damit spricht er die Christen an, zu Solidarität, zu Widerstand gegen einen ausbeuterischen Kapitalismus. Da ist seine Wirtschaftskritik sehr harsch. Da fordert er den Einzelnen auch durchaus zu solidarischer Verantwortung weltweit heraus.
Es geht um unseren Alltag, um Ernährung, Mobilität, Konsum, um die grundsätzliche Frage, wie wir leben wollen. Gut 10 Jahre später allerdings hat sich der damalige Aufbruch abgeschwächt. Klimaziele geraten ins Wanken, fossile Energien erleben ein Comeback, viele Menschen sind einfach müde geworden. Hat Laudato Si also am Ende doch zu wenig bewirkt? Nein, sagt Markus Vogt, für ihn ist die Enzyklika gerade jetzt wichtiger denn je.
Ich denke, gerade deshalb, weil die ökologische Umkehr, die Transformation so verzögert ist, ist die Enzyklika erst recht relevant. Weil dann ist genau diese tiefere Ebene, was motiviert uns, was befähigt uns durchzuhalten, nicht resigniert zu sein, quasi wirklich mit aller Kraft zu versuchen, einen Neuanfang zu haben. Also gerade diese spirituelle Dimension ist in der Zeit der Resignation, des Rückschlags, unglaublich wichtig. Und die Enzyklika ist, das erfahre ich immer wieder von unglaublich vielen Menschen, die sonst eigentlich der Kirche entfremdet sind. Sie ist eine fesselnde Botschaft, die auch Leute heute zu packen vermag.
Und vielleicht liegt genau darin die Kraft von Laudato Si, nicht schnelle Lösungen zu liefern, sondern Menschen wachzurütteln und Prozesse am Laufen zu halten, die eben deutlich länger als ein Jahrzehnt dauern.
Das komplette Gespräch mit Sozialethiker Markus Vogt zu 10 Jahre Laudato Si hören Sie heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR in unserer neuen Podcast-Reihe Unschlagbar. Den Bildungspodcast finden Sie natürlich auch ab sofort auf innehalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Also heute Abend nicht vergessen, einschalten ab 19 Uhr unser neuer Podcast Unschlagbar. Am Wochenende geht's nicht nur schon in den Februar, nein, an diesem Wochenende gibt es auch wieder eine brandneue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Was Sie da diesmal alles Schöne lesen können und welche Beiträge Sie nicht verpassen dürfen, das weiß mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Ertl, der jetzt bei mir ist. Servus Florian.
Grüß dich, Ivo. Servus.
Florian, wie schaut's aus? Am Wochenende erscheint ja nicht nur die neue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Ab Freitag wird's ja auch, ich würde sagen, sportlich. Da starten ja nicht nur die Olympischen Winterspiele in Italien.
Wir greifen das insofern auf, als dass wir auch einen kleinen Beitrag haben, der vielleicht hier andocken kann. Und zwar, bevor man natürlich bei Olympia antritt, muss man erst sehr, sehr lange und sehr viele Jahre trainieren, üben etc. Und in München haben da junge Menschen die Gelegenheit, wenn Sie nach München kommen, weil hier Olympiastützpunkt auch ist, dass Sie als Wohn-, Schlaf- und Lernort vielleicht das Haus der Athleten beziehen.
Aha, wo ist das denn?
Das ist eine Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks und das ist im Stadtteil Milbertshofen, also im Norden. Mhm. Und dort können Sie also tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, wohnen, werden hier pädagogisch auch betreut. Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass neben dem reinen Schlafen, Essen, satt und sauber, sage ich mal, ja, dass dort auch eine pädagogische und eine psychologische Betreuung ja erfolgt. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich in entweder der Schule oder auch im Training einen Rückschlag erlebe, eine Verletzung vielleicht? Mhm. Denn man muss sich das vorstellen, das sind 60-Stunden-Wochen, die der junge Menschen in der Pubertät oder was auch schon ausgesetzt sind. Und also es ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg.
Das ist eine sehr harte Peitsche, würde ich jetzt mal sagen. Das ist echt knüppelhart. Ich meine, bei 40 Stunden die Woche, die wir jetzt so absolvieren, plus minus, weiß man schon, was man getan hat, aber 60,
finde ich. Und stell dir mal vor, du bist noch vor der Schule, gehst du schon ins Training, machst schon die erste Rundung. Also.
Habe ich auch mal gemacht.
Gut, Ivo, man sieht es bis heute.
Nicht ganz so hart, lieber Florian, aber natürlich, ich kenne es vor der Schule oder beziehungsweise vor der Arbeit Sport machen. Also all das ist mir wirklich absolut bekannt, nur ich muss auch sagen, das ist schon echt hart, als junger Mensch so durchgepeitscht zu werden. Das ist schon, ich bin wirklich, ja.
Ja, da muss der Wille da sein und es müssen auch, glaube ich, die richtigen Ansprechpartnerinnen dabei sein,
damit absolut. Du das schaffst. Aber wer jetzt nicht so sportaffin ist, in der neuen Ausgabe unseres Inhaltenmagazins gibt es natürlich noch andere Beiträge und Artikel, die nicht mit Olympia, nicht mit Sport, nicht mit athletischen Bestleistungen zu tun haben.
Ja, aber wir bewegen uns quasi auch in der Champions League, zumindest was den heiligen Himmel angeht, sage ich mal. Wir haben, das werden schon die einen oder anderen gehört haben, heuer 2026 ein franziskanisches Gedenkjahr. Mhm. Vor 800 Jahren starb nämlich der heilige Franz von Assisi, und zwar am 3. Oktober. Es ist ein Gedenkjahr und die Person des heiligen Franz, also die steht mir selbst auch besonders nahe, weil ich komme aus einer franziskanischen Pfarrei hier in München, wo Kapuziner waren. Also ich habe diese Art von Spiritualität von Jugend an, habe ich kennengelernt und muss nicht ich sagen, du. Hat mich überzeugt. Auch du kennst dich aus mit kroatischen Franziskanern. Ja. Es gibt viele, viele Veranstaltungen das ganze Jahr über. Es werden natürlich auch verstärkt Pilgerreisen nach Assisi angeboten und eine Besonderheit ist zumindest, dass erstmals im Frühjahr, nämlich vom 22. Februar bis zum 22. März, zum ersten Mal überhaupt die Reliquien von Franziskus in Assisi ausgestellt werden zur Verehrung.
Okay.
Da kann man sich im Internet, wo es eine eigene Homepage für gibt, kann man sich kostenlos anmelden, damit so ein Zeitslot gebucht wird. Mhm. Kann man sagen, ob man allein hingehen will oder in spiritueller Begleitung von einem Franziskaner oder was.
Und okay.
Kann dann tatsächlich vorbeischauen. Man muss dazu sagen, also die Reliquien des heiligen Franziskus, sie waren viele, viele Jahrhunderte verborgen in der Unterkirche. Man wusste gar nicht genau, wo sie waren. Und sie wurden dann erst 1800 und jetzt lass mich nachschauen, 19 wurden bestätigt, die Identität, nachdem sie da bei Arbeiten in der Lutherkirche gefunden worden sind. Und ja, also man rechnet, es waren schon bis Weihnachten 250.000 Buchungen.
Voilà.
Da kannst du also in der Schlange stehen, um den heiligen Franziskus zu sehen. Mhm. Ob ihm das recht war, ich wage es jetzt mal zu bezweifeln. Aber wer auf so etwas jetzt steht und wem so etwas vielleicht etwas gibt, der möge es machen. Aber es gibt sicherlich auch andere Wege, sich diesem besonderen Heiligen anzunähern.
Absolut, absolut. Das und mehr gibt's also in der neuesten Ausgabe unseres Inhaltenmagazins. Jederzeit an und in vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Ganz bequem als Abo nach Hause geliefert, beziehungsweise im Abo nach Hause geliefert. Und jederzeit mit der Inhalten-App digital für unterwegs. Egal auf welchem Weg, wir wünschen viel Spaß und jede Menge guter Beiträge und interessanter Geschichten mit dem neuen Inhaltenmagazin. Und dir vielen lieben Dank.
Dir auch, Ivo.
Ja, auch am letzten Januarwochenende ist so einiges geboten hier bei uns im Erzbistum. Da muss also keinerlei Langeweile aufkommen, denn auch in diesem Jahr veranstaltet die Pfarrjugend Neustift wieder die Freisinger Faschingsnight. Diesmal unter dem Motto Lost in Space. Für beste Partystimmung sorgen DJ Meyerflow aus Allershausen und die Nahalla Heidekia mit ihrem diesjährigen Programm Future Universe. Karten gibt's bereits auf der Seite der Neustifter Pfarrjugend und an der Abendkasse für 10 Euro. Los geht's diesen Freitag ab 19.30 Uhr im Pfarrheim Neustift in der Ignaz-Günther-Straße 9 in Freising. Ja, wer schon immer mal wissen wollte, wie Schauspielunterricht aussieht oder mal hautnah eine Theaterprobe erleben und sich von professionellen Maskenbildnerinnen schminken lassen wollte, ja, der sollte am Samstag im Münster Prinzregententheater vorbeischauen. Ab 10 Uhr gibt's für alle, die sich für Theater interessieren, den Tag der offenen Akademie, bei dem sie auch einen Blick hinter die Kulissen der Theaterproduktionen bekommen und auch in fast alle Räume des Prinzregententheaters und des Akademietheaters einen Blick werfen können. Bis 16 Uhr gibt's jede Menge Programm für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei, also schauen Sie vorbei im Prinzregententheater am Prinzregentenplatz diesen Samstag ab 10 Uhr. Ja, und zu guter Letzt spielen an diesem Wochenende Hans Well und die Wellbappen in der Olchinger Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach. Hans Well kennt man ja von den Biermüselblosen, steht mit seiner Tochter und Musikern auf der Bühne und präsentiert ein politisch akutes, bayerisches, witziges Musikkabarett und beste Unterhaltung. Wer also Lust auf ein ungewöhnliches Konzert mit bayerischer Lebensart hat, sollte schnell noch Tickets besorgen für Hans Well und Wellbappen am Samstag in der Olchinger Kulturwerkstatt. Tickets gibt's ab 20 Euro und ich bin mir sicher, das wird ein großer Spaß. Was auch immer Sie vorhaben, wir wünschen eine gute Zeit. Wer ans Pilgern denkt, denkt vermutlich gleich an den Jakobsweg, aber hier bei uns im Erzbistum München und Freising natürlich auch an das Bayerische Pilgerbüro. Eine Institution, die schon seit über 100 Jahren beim Thema Pilgern, Studien oder Wanderreisen die erste Adresse ist. So auch in diesem Jahr. Auch heuer geht's nämlich wieder zu vielen Zielen weltweit. Nicht nur nach Santiago de Compostela, nein, es geht in diesem Jahr auch nach Malta. Was man auf dieser Pilgerreise alles erleben und sehen kann, das weiß auf jeden Fall Frau Jehle. Sie ist die Geschäftsleitung des Bayerischen Pilgerbüros hier bei uns in München. Servus, grüß Sie, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, ein ganz herzliches Grüß Gott auch vom Pilgerbüro.
Dankeschön. Malta, das ist ja diese kleine Insel im Mittelmeer unterhalb von Sizilien, die insgesamt etwas kleiner als München ist, soweit ich weiß, aber sehr britisch geprägt ist. Was ist denn da für mich als Pilger eigentlich so interessant?
Und da gibt's ganz viele. Malta ist einfach die Insel, die die älteste Kultur überhaupt in Europa vorweisen kann. Und dann natürlich verbunden mit Paulus. Paulus ist ja dort hat dort überwintert. Er hat Schiffbruch erlitten, was wir nicht tun. Wir gelangen sicher nach Malta. Und er hat dort das Christentum implantiert und im Laufe der Jahre gingen ganz, ganz viele Impulse von Malta aus. Die Kreuzritter waren dort. Jeder, der irgendwo durch das Mittelmeer gefahren ist, sei es auf Pilgerfahrt ins Heilige Land, ist irgendwann in Malta angekommen. Und den meisten ist wahrscheinlich auch bewusst, der Malteser Ritterorden, der Malteser Krankenpflegeorden, sie haben ihren Ursprung auf dieser kleinen Insel im Mittelmeer.
Ja, das geht natürlich jetzt gleich mal ein Lichtlein auf. Selbstverständlich, das ist richtig. Was kann ich denn auf Malta so als Pilger alles erleben oder sehen?
Als Pilger steht natürlich vor allem für uns im Mittelpunkt Paulus und seine Geschichte. Paulus, der dort überwintert hat, missioniert hat und das ganze Christentum dort in Malta ist paulinisch geprägt. Nicht nur die Pauluskathedrale, sondern es gibt viele Orte, die mit Paulus direkt in Verbindung stehen, wo er gewohnt hat. Dann die Pauluskatakomben, wo die ersten Christen begraben sind oder auch wo Paulus gewohnt hat. Seine Lehre und Paulus selber ist dort einfach präsent. Und natürlich im Mittelalter, es wurde weitergeführt und es finden sich auch dort ganz besondere Kunstschätze. Zum Beispiel, wer Caravaggio liebt, dort gibt es auch einen ganz besonderen Caravaggio zu sehen.
Jetzt muss ich doof fragen, was ist denn ein Caravaggio?
Caravaggio ist ein Maler, man sagt der Lehrer Rembrandts. Und Caravaggio hat ganz eigenartige, hell-dunkel Gemälde mit besonderer Ausdruckskraft gestaltet. Und viele, die einfach besonders emotional auch in einen Sachverhalt eintauchen wollen, die können über die vielen Caravaggios auch ganz neue Impulse bekommen.
Sehr schön, man lernt jeden Tag was Neues dazu. Wie sieht denn so eine Pilgerreise mit dem Bayerischen Pilgerbüro aus? Gibt es da eine Begleitung? Muss ich dabei alle mitmachen? Oder habe ich da auch Me-Time für mich? Ich meine, schließlich sind wir ja auf einer der schönsten Sonneninseln unterwegs.
Genau, also die Zeit ist auch vorhanden. Es wird immer eine geistliche Begleitung dabei sein, weil für uns ist eben wichtig, das Spirituelle auch zu vermitteln. Es wird vor Ort auch ein geschulter Reiseführer dabei sein, denn Malta ist ja auch eine Insel mit einer Kultur, die über die Jahrtausende zurückgeht. Das älteste freistehende Bauwerk der Menschheit, dieser Tempel, verschiedene Tempel in Malta sind noch vorhanden. Also wir gehen ganz zurück in der Geschichte oder auf den Spuren des Odysseus. Die Höhle der Kalypso finden wir dort. Mythologie, alles verschwimmt. Und dann eben das Besondere an Malta, es ist alles sehr klein. Sie haben gesagt, es ist nicht viel größer oder kleiner als München. Insofern, man hat keine langen Fahrwege. Man kommt von der Stadt, die Hauptstadt La Valletta mit ihren großartigen Zeugnissen, der Malteser Ritter, bis hin zu den kleinen Orten, das schweigende, stille Rabat oder dann plötzlich vor atemberaubenden Klippen oder das Fischerdorf Marsha's Loch. Überall ist man sehr schnell und hat auch Zeit, Malta zu genießen.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, klingt gut, da brauche ich aber jetzt ein bisschen mehr Infos dazu, dann klicken Sie doch einfach auf die Homepage des Bayerischen Pilgerbüros, ganz einfach auf pilgerreisen.de. Hier bekommen Sie alle Infos und alle Reisen, die angeboten werden. Und wer jetzt sagt, ja, ich wollte schon immer mal nach Malta, aber das Geld sitzt nicht ganz so locker, na, dann laden wir Sie doch ein. Mit dem MKR und dem Bayerischen Pilgerbüro geht's für Sie auf unsere Kosten nach Malta für zwei. Wie schaut's aus? Lust auf eine Pilgerreise? Dann einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder einen Anruf unter 089 23 22 5555. Nochmal 089 23 22 und viermal die 5. Ja, und mit ein bisschen Glück landen Sie in unserem Lostopf und fliegen vielleicht schon bald nach Malta mit dem MKR und dem Bayerischen Pilgerbüro. Machen Sie mit, sagen Sie es weiter, wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Wie gesagt, einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder einen Anruf. Beides ist machbar. Wenn Sie anrufen, müssten Sie die Nachricht hinterlassen, also am besten Namen und Rufnummer, damit wir Sie wieder dementsprechend erreichen können, wenn Sie gezogen werden sollten, oder auch eine WhatsApp-Sprachnachricht, die bei uns hier landet und dann ebenfalls mit im großen Lostopf ist. Also machen Sie mit, sagen Sie es weiter, wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen und wünschen Ihnen schon jetzt eine grandiose Zeit auf Malta. Immer am 2. Februar, also in ein paar Tagen, feiert die katholische Kirche Maria Lichtmess. Ein eher komplizierter Begriff, denn was bedeutet denn Lichtmess eigentlich genau? Was genau hinter diesem Fest steckt, hören Sie jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute Maria Lichtmess, erklärt von Pfarrer Stefan Huppertz.
Maria Lichtmess, oder wie es eigentlich heißt, das Fest der Darstellung des Herrn, da feiern wir das Ereignis, dass Maria und Josef ihren Sohn Jesus in den Tempel tragen. Dort begegnen sie der Hanna und dem Simeon, also zwei Menschen, die für das Alte Testament stehen, Leute, die ihr ganzes Leben lang darauf gewartet haben, endlich dem Messias zu begegnen, die endlich erleben dürfen, dass sich die Verheißungen des Alten Bundes erfüllen. In dem Evangelium dieses Festes spricht der alte Simeon davon, dass endlich das Licht der Welt erschienen ist. Ein Licht, das die Welt erleuchtet, ein Licht, das Heil bringt für das ganze Volk Israel und damit auch für die Kirche. Es werden Kerzen gesegnet, die das ganze Jahr über in unseren Kirchen brennen. Vielerorts gibt es Prozessionen, in denen man also mit brennenden Kerzen durch die Kirche zieht. Und darum stehen Kerzen sehr im Vordergrund.
Stichwort Kirche, von A wie Ambo bis Z wie Ziborium, immer montags im Münchner Kirchenradio.
Die Erkältungswelle hat uns alle fest im Griff. Tee tut gut, eine Wärmflasche auch. Ja, und dieser Tage könnte dem Hals vielleicht auch ein Gottesdienstbesuch helfen. Denn da gibt's wieder den Blasius-Segen. Was der mit Schnupfen und Husten zu tun hat, weiß meine Kollegin Maria Ertl.
Der Blasius-Segen geht ja zurück auf den heiligen Blasius, ein Bischof aus Armenien, der 316 sogar für seinen Glauben gestorben ist. Wie er zum Heiligen für Halskrankheiten wurde, diese Geschichte kennt Pfarrer Franz Eisenmann aus St. Blasius in Niederbergkirchen.
dass einem Kind, das Gräten verschluckt hatte und schon zu ersticken drohte, helfen konnte, dass er es durch sein Gebet geheilt hat. Und von dem her gehend ist ein wichtiges Kennzeichen von Blasius eben der Blasius-Segen, dass wir bitten, dass die Leute von Halskrankheit und anderen Krankheiten bewahrt bleiben und dass er uns helfe, dass wir alle gesund bleiben.
Während der Pfarrer diesen Segen spendet, hält er zwei gekreuzte, schmale Kerzen in der Hand. Kerzen, mit denen der heilige Blasius auch auf Gemälden oder Figuren immer abgebildet ist. Warum kann man theologisch angehen oder ganz einfach?
Zum anderen gibt es auch die Erzählung von Blasius, dass er einer Frau, die das Schwein abhandengekommen ist, das war das einzige Hab und Gut für ihr, hat er geholfen, dass das Schwein wieder findet. Und sie hat ihm zum Dank dafür einige Kerzen gegeben, weil es sonst nichts hatte.
Und genau diese Geschichten über den heiligen Blasius sind es, die ihn nicht nur für einen Segen im Jahr interessant machen.
Er hat sich einfach für die Nächsten eingesetzt und wollte den Leuten helfen und Gutes tun, wo es immer gegangen ist. Und ist insofern auch ein Vorbild für Nächstenliebe und dass wir aufeinander schauen und auch unkompliziert da, wo jemand Hilfe oder Unterstützung braucht, vielleicht auch Nachbarschaftshilfe, wie wir heute sagen, da man da offene Augen hat und dafür bereit ist.
Auch wenn der Heiligengedenktag für Blasius erst der 3. Februar ist, der Segen wird vielerorts schon jetzt am Sonntag oder nach den Gottesdiensten an Maria Lichtmess gespendet.
Sie hören Ihr MKR, das Kirchenradio, Ihr Lieblingsradio und jede Menge Musik, die Sie so nicht überall bekommen. Und das ist auch gut so, denn ohne gute Musik wäre schließlich alles fader. Und das nicht nur hier bei uns im Radio, nein, auch in der Kirche. Orgel macht Singen leichter, mal ein Chor oder ein Kinderchor oder sogar eine Band machen den Gottesdienst doch einfach bunter. Gut, wenn es da so jemanden wie die 24-jährige Monja Fischer gibt. Ihr Traumjob? Kirchenmusikerin.
Bei meiner Kommunion hat die Orgel dann noch zum Auszug gespielt. Dann habe ich gesagt, das hört sich so toll an, das will ich auch lernen. Mit 10 habe ich dann die ersten Gottesdienste so ein bisschen gespielt, also mal ein Lied und ich wurde da ganz langsam und sanft mit reinbegleitet.
Die Begeisterung ist geblieben. Monja machte mehrere Orgelscheine, die kann jeder machen, ganz unkompliziert über das Erzbistum München und Freising. Und jetzt studiert sie Kirchenmusik in München. Denn Monja, die aus der Nähe von Rosenheim kommt, hat ein klares Ziel.
Also ich möchte schon eher ländlich bleiben, meinetwegen irgendwie eine kleinere Stelle haben, wo ich mir dann so aufbauen kann, wie ich mir das vorstelle, gemeinsam mit Pfarrer und Seelsorgern und allen gemeinsam, dass es einfach stimmig wird und für die Gemeinde schön und dass sich alle irgendwie eingeschlossen fühlen.
Zu ihrer Ausbildung gehört auch vor Publikum aufzutreten. Am Sonntag spielt sie gemeinsam mit Studienkollegen in der Münchner Innenstadt ein Konzert. Die Vorbereitung so eines Orgelwerks kann nur ein paar Wochen oder aber ein ganzes Jahr dauern. Nur ein Punkt, den Monja faszinierend findet.
Also zum einen natürlich dieses tolle Instrument. Man hat immer wieder was Neues zum Ausprobieren, neue Klänge. Dann natürlich auch die Größe vom Instrument. Ich finde es wahnsinnig spaßig einfach, wenn es so richtig dröhnt dann. Und ja, dann natürlich die Musik an sich. Man hat wahnsinnig tolle Kompositionen, die man lernen kann. Und ich finde, das macht auch so einen richtigen Ehrgeiz, wenn man irgendwelche tollen Stücke hört und die dann unbedingt lernen will.
Zu einer Kirchenmusikerstelle gehört aber nicht nur das Begleiten der Gottesdienste. Musizieren mit Chören ist auch ein wichtiger Teil. Mit Menschen sollte man also können.
Gehört ja dazu und ich finde, es macht auch Spaß. Man lernt gerade im Chor viel über andere Leute oder auch im Kinderchor. Das finde ich ist sehr spannend.
Und noch so ein Pluspunkt für die Kirchenmusikerausbildung. Es sieht sehr gut aus mit Jobs. Infos und Anmeldung übers Erzbistum.
Wenn Monja Fischer und zwei ihrer Studienkollegen mal selbst an der Orgel erleben will, einfach diesen Sonntag um 16 Uhr beim Konzert in St. Michael hier in der Münchner Fußgängerzone vorbeischauen. Der Eintritt ist frei und wir sagen viel Spaß und eine gute Zeit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.